All die Lieder, all das Gesagte sind eigentlich schon, kann man sagen, eigentlich die Predigt, nur in anderen Worten etwas anders ausgedrückt. Aber genau darum wird es heute auch grundsätzlich gehen. Da kommen wir gleich zu. Wie Johann schon gesagt hat, wie wir immer wieder schon, wie es heute durchgeklungen ist, das Jahr neigt sich dem Ende zu. 2024, die letzten Tage sind angebrochen. Ich finde es irgendwie ziemlich verrückt, so darüber nachzudenken, wie schnell dieses Jahr vorübergeht. Wenn man so klein ist, denkt man vielleicht, boah, man kann nicht erwarten, endlich groß zu sein, gewisse Freiheiten zu bekommen. Kommt man in ein gewisses Alter, denkt man, alter Schwede, wie schnell vergeht die Zeit und wo rennt die Zeit hin? Und wir haben als Gemeinde ja dieses Jahr sogar bewusst mit einem Motto begonnen. Wir haben uns als Gemeinde ein Motto gegeben. Ich hoffe, wir erinnern uns dran. Das Schild steht leider jetzt noch nicht, aber es stand hier auch einige Monate, und zwar haben wir das Jahr begonnen mit dieser Aussage, im Dienst des besten Herrn. Das war so unser Anliegen, dass wir als Versammlung, als Gemeinde ganz neu drüber nachdenken, über diese Aussage, im Dienst des besten Herrn. Und in diesem Jahr haben wir auch darüber gesprochen, dass man dieses Motto auf zweierlei Weise verstehen kann. Man kann es entsprechend betonen. Und ich glaube, in dieser Betonung kommt auch so ein bisschen das eigene oder die eigene Haltung dadurch. Man kann es gewichten in der Betonung, dass man sagt, im Dienst des besten Herrn. Und worum geht es hier? Man legt den Schwerpunkt auf das Dienen, auf das, was man tun soll, das, was man tun muss vielleicht. Wem wir dienen, ist zwar nicht unwichtig, aber es wird nicht primär betont, sondern die Tat als solches steht mehr im Fokus und dass wir halt berufen sind, etwas zu tun. Ich denke auch, dass wenn man hier den Schwerpunkt legen wird, dieses im Dienst, dann werden auch persönliche Gespräche, persönliche Diskussionen, eigene Gedanken, sie werden sich einfach darum drehen. Wir werden darüber reden, was habe ich getan, was habe ich nicht getan, was tust du, welche Bereiche gibt es, und wir reden über Tun, Tun, Tun. Aber wir werden wahrscheinlich weniger darüber reden, für wen wir es tun. Wie gesagt, wir werden das nicht wegkreuzen, wir werden das nicht wegstreichen, aber der Schwerpunkt liegt woanders. Und da ist mir so beim Nachdenken die Situation von Maria und Martha eingefallen aus Lukas 10, wo genau so eine Situation einfach uns wiedergespiegelt wird. Aus Lukas 10, und da heißt es ja: Als sie aber weiterzogen, also Jesus und seine Jünger, kam er in ein Dorf, eine gewisse Frau aber mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sag ihr nun, dass sie mir helfen soll. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge, eins aber ist nötig. Denn Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. War es falsch, was Martha gemacht hat? Sie hat sich um all die Menschen gekümmert, die in ihr Haus gekommen sind. Nein, absolut nicht. Es war notwendig, es war gut, es war wichtig. Und trotzdem hat sie sich selbst, wie uns dieser Text hier zeigt, in diesem Gedanken des Dienens verrannt. Und wen sie übersehen hat, ist der in ihrem Wohnzimmer saß. Jesus selbst. Und so ist mir so die Situation eingefallen, wo ich glaube, genau das kann uns passieren. Wir reden über Dienen, Dienen, Dienen. Und wir übersehen den, um den es geht, der in unserem Wohnzimmer sitzt und zu dessen Füßen wir eigentlich sitzen sollten. Und aus dem, dass wir lernen, zu seinen Füßen zu sitzen, ein Dienst dann natürlich auch entspringt. Aber dass wir es vergessen, dieses zu seinen Füßen zu sitzen. Im Dienst des besten Herrn lässt sich aber auch auf den zweiten Teil betonen, und zwar im Dienst des besten Herrn. Und hier ist mir eine Situation aus Johannes 6 eingefallen, wo es heißt aus Johannes 6, von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm, also mit Jesus. Da waren Menschen, die mit Jesus unterwegs waren und nach einer gewissen Begebenheit nicht mehr mit ihm unterwegs sein wollten. Und da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Hier sehen wir eine Situation, dass Petrus bekennt und bezeugt: Herr, wohin soll ich gehen? Denn du bist der Heilige Gottes, du hast Wort des ewigen Lebens. Hier geht es um die Situation, dass Petrus erkennt: Es geht um dich, Herr Jesus. Es geht um dich als Person, wer du bist. Und dass es keinen anderen Ort auf dieser Welt gibt, wo es sinnvoller wäre zu sein, als hier an deiner Seite. Es geht um Jesus als Person und eben nicht primär um den Dienst, was wir tun und dass wir Hauptsache etwas tun. Es geht darum, für wen wir etwas tun, wer in unserem Zentrum ist. Wie bewertest du das Jahr 2024 aus der Sicht unseres Mottos im Dienst des besten Herrn? Was geht dir durch deinen Kopf, wenn du diese Aussage wieder hörst? Denkst du sofort an Dienst oder denkst du an den besten Herrn? Und wenn wir an Dienst denken, denke ich, dass wir auch ganz schnell in Dienstbereiche denken. Vielleicht schwirrt dir gerade durch deinen Kopf, dass du überlegst: Okay, in welchem offiziellen Dienstbereich bin ich, wenn du überhaupt in einem bist? Was habe ich getan, was habe ich nicht getan? Was hätte ich vielleicht mehr tun können? Und so neigen wir dazu, ganz schnell in solchen Bereichen zu denken. Aber worum es hier geht, auch in dieser Aussage: Es geht nicht einfach, um einen bestimmten Bereich zu denken. Es geht um weit mehr. Es geht um dein ganzes Leben. Es geht um dein und mein Leben. Mit allem, was du hast und was du bist, bist du ein Jesus-Nachfolger, stehst du im Dienst des Herrn. Und das ganz unabhängig davon, ob du offiziell irgendwo in einem Dienstbereich eingeschrieben bist und einen Dienst tust oder nicht. Dein ganzes Leben sollte im Dienst des Herrn stehen. Wie bewertest du das Jahr 2024? Und ich glaube, wir neigen dazu auch, dass wir am Ende des Jahres direkt auf das neue Jahr einfach schauen. Wir überlegen uns schon, welchen Urlaub machen wir? Was steht an? Welche Aktionen stehen an? Welche größeren Veranstaltungen stehen an? Und was wir verpassen, ist, das vergangene Jahr ehrlich mal zu nehmen und zu bewerten. Mal in die Stille zu gehen und zu sagen: Herr, was war in diesem Jahr? Und ich möchte dich genau herausfordern, dass du das in den letzten Tagen dieses Jahres noch tust. Dass du dich zurückziehst und über das vergangene Jahr nachdenkst. Mal ein Beispiel: Zieh dich ganz konkret zurück und geh einfach mal Monat für Monat des Jahres durch. Schau in deinen Kalender, guck, was ist dort vorgefallen. Was war da so vielleicht für Veranstaltungen? Und denk einfach mal drüber nach. Schreib dir die Dinge auf. Was hat dich als Mensch in diesem Jahr geprägt? Was hat deinen inneren Menschen geprägt? Welche Fragen, welche Themen haben dich begleitet? Was war so los in diesem Jahr? Wie sehen die Beziehungen aus, in denen du stehst? Bewerte doch mal deine Beziehungen. Die Beziehungen aus Sicht der Kinder zu deinen Eltern, aus der Elternsicht zu deinen Kindern, zwischen euch als Ehepartner, aber auch zu den Mitmenschen, mit denen wir einfach in Beziehung stehen. Wie sehen sie aus? Denk mal drüber nach. Wo hast du versagt in diesem Jahr? Und glaub mir, jeder von uns hat versagt. Wo waren so richtige Tiefschläge in diesem Jahr? Vielleicht auf geistlicher Ebene. Wo hast du am Herrn gezweifelt? Wo hast du ihn in Frage gestellt? Ja, wo bist du vielleicht sogar in Sünde abgewichen? Wo sind Dinge, die du noch klären solltest? Gibt es offene Dinge, die du einfach vor dir herschiebst? Vielleicht sind da Dinge, die kein anderer sieht, kein anderer bis heute weiß. Aber weißt du, der Herr weiß es. Der Herr sieht in die Finsternis hinein, wo du denkst, da sieht keiner was, der Herr sieht alles. Gibt es offene Dinge zu klären zwischen dir und dem Herrn, aber auch eben zwischenmenschlich? Aber, und ich hoffe, dass das auch in unserem vergangenen Jahr uns oder dein Leben geprägt hat, hast du den Herrn, deinen Herrn, mehr kennengelernt? Und wenn ja, in welcher Eigenschaft? Durftest du seine Treue auf eine Art und Weise vielleicht erfahren, weil du durch ein Leid gegangen bist, durch eine schwere Zeit? Durftest du seine Liebe, seine Gnade, aber auch vielleicht einfach seine Souveränität, seine Allmacht, seine Größe? Hast du sie ein wenig mehr schmecken dürfen, mehr erfahren dürfen? Nutz die letzten Tage und lass das Jahr einfach mal Revue passieren, bevor du in das Jahr 2025 gehst. Und für 2025, da möchte ich uns genauso, oder möchte ich uns an diesen Gedanken anknüpfen und uns ermutigen, nicht einfach hineinzuleben, nicht einfach zu schauen, was der nächste Urlaub sein wird, wann vielleicht bei uns steht eine Einschulung schon wieder an, und dass man nur solche Sachen einfach im Fokus hat und sagt, okay, man schaut auf diese Dinge in unserem Alltag, die da sein werden, und so leben wir einfach in das Jahr hinein. Ich möchte uns deswegen einen Vers mitgeben, den viele von uns kennen. Viele haben ihn sicherlich zu Hause stehen. Das ist ein ganz bekannter Vers, den man, ich glaube, oft, wenn man zumindest ein Haus hat oder so, wird der ganz oft irgendwo aufgehangen. Ein Vers aus Josua. Und ich habe auch vor 3 Wochen von meiner tollen Frau eine tolle Tasse bekommen, wo dieser Vers draufsteht. Dieser Vers aus Josua 24, 15b: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und ich glaube, wir als Christen, wir mögen so etwas. Wir mögen so tolle Sprüche. Wir hängen uns die in die Wohnzimmer. Wir haben sie auf Tassen, auf Kissen, vielleicht auf T-Shirts. Aber als ich diesen Vers nur noch mal gelesen habe, dachte ich, meine ich das so? Oder ist es einfach nur ein schöner Vers? Liest sich das einfach ganz toll? Oder meine ich das wirklich, was auf dieser Tasse steht? Und ich möchte in den nächsten Minuten mit uns genau über diesen Vers nachdenken. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Aus Josua 24, 15b. Kurz zum Zusammenhang aus Josua 24. In Kapitel 23 und 24 sind so die Abschiedsreden oder die Endreden von Josua. Zwischen Josua 1 und Josua 24 liegen 30 Jahre. 30 Jahre Landeinnahme. 30 Jahre, kann sagen, Krieg. Und ganz am Ende von Kapitel 24 finden wir einfach diese Worte. Und vorher erklärt ihm Josua dem Volk Israel nochmal, oder er nimmt sie mit in eine Zeitreise, in eine Geschichte von Abraham hin bis eben zu diesem Zeitpunkt, wo sie gerade stehen, dass Gott das Volk durchgetragen hat, dass Gott das Volk mitgenommen hat, dass Gott das Volk erwählt hat. Und er fordert von sie etwas. Und bevor wir zu dieser Forderung kommen, möchte ich zu Punkt 1 einmal gehen. Und das ist, Josua erinnert das Volk eben an die Vergangenheit. Josua nimmt das Volk mit, das gerade in diesem Land steht. Das sagt, okay, es ist soweit eingenommen. Ruhe kehrt ein. Und was macht es? Er sagt, okay, liebes Volk, wir gehen nochmal zurück zu den Anfängen. Und da heißt es zum Beispiel in Josua 24, ich möchte einfach mal die ersten Verse lesen aus dem Kapitel. Josua 24, Vers 1. Und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem, und er rief die Ältesten von Israel und seine Häupter und seine Richter und seine Vorsteher, und sie stellten sich vor Gott. Und Josua sprach zum ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten von Alters jenseits des Stromes, Tara, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Und ich nahm Abraham, euren Vatern, von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Und ich mehrte seine Nachkommenschaft und gab ihm Isaac. Und so geht er weiter. Was macht Josua hier? Er erinnert sie daran, von wem alles kommt. Wenn wir das ganze Kapitel lesen würden, würde etwas auffallen. Immer wieder heißt es hier aus der Sicht Gottes: Und ich nahm und ich gab und ich tat. Josua stellt dem Volk nochmal Gott vor und was Gott alles Großes getan hat. Gott, Jahwe, das Wort, was für Herrn, zumindest in meiner Elberfeld überschrieben ist, da steht Jahwe, das ist der Bundesgott Israels. Gott, Jahwe, ist derjenige, der alles lenkt und tut. Er ist derjenige, der sie versorgt hat, der sie beschützt hat, ihnen das Land, in dem sie nun gerade stehen, gegeben hat. In Josua 1 sagt er, geht los, ich habe euch das Land gegeben. Es muss zwar eingenommen werden, aber ich habe es euch schon gegeben. Und erinnert sie daran, Gott steht zu seinem Wort. Und es mündet dann, kann man sagen, in den Versen 12 und 13, Josua 24, und da heißt es, und ich sandte die Hornissen vor euch her, und sie vertrieben sie vor euch, die beiden Könige der Amoriter, nicht mit deinem Schwert und nicht mit deinem Bogen. Und ich habe euch ein Land gegeben, um das du dich nicht gemüht hast, und Städte, die ihr nicht gebaut habt. Und ihr wohnt darin, von Weinbergen und Olivenbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt, esst ihr. Das fasst das zusammen, was davor so steht. Sie dürfen etwas genießen, sie dürfen etwas in Anspruch nehmen, wo Gott der Ursprung dessen ist, der ihnen das gegeben hat. Und vielleicht ist es dir gerade aufgefallen, wo ich die ersten Verse aus Josua 24 vorgelesen habe, und das fand ich sehr spannend, als mir das bewusst wurde, wo Gott anfängt, dass er beim Vater von Abraham anfängt und deutlich macht, liebes Volk Israel, dass ich euch erwählt habe, dass ihr mein nationales Volk seid, ist einfach meine Gnade. Denn es heißt ja in Vers 2, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten von Alters jenseits des Stromes, Tara, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Und ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Er zeigt nicht nur auf, dass all das, was sie in den Umständen bekommen haben, Gott obliegt, nein, dass Gott sich überhaupt ihrer zugewandt hat, obliegt Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Ich nahm Abraham, euren Vater, demjenigen, der damals anderen Göttern diente. Durch das Zurückerinnern, was Josua hier macht, wird dem Volk eines eben deutlich, wie unglaublich groß und voller Barmherzigkeit der Herr selbst ist. Jahwe, der Bundesgott Israels. Josua nimmt das Volk mit, und was wird deutlich, es gibt keinen Raum, keinen Platz für eigenen Ruhm. Es gibt keinen Platz für Selbstlob. Der Gedanke, all die Gedanken werden auf Gott, den Allmächtigen, gelenkt. Auf den, der in seiner Gnade Abraham erwählt hat und Israel zu seinem Volk. Und sie bis zu diesem Zeitpunkt, wo Josua stand, einfach geführt, beschützt und bewahrt hat. Das Zurückerinnern, warum macht Josua das? Weil es wichtig ist. Es ist ein Mittel, damit wir unsere Gegenwart gesund einordnen, aber auch gute Entscheidungen für unsere Zukunft treffen können. Das Zurückerinnern ist für uns wichtig. Es lässt uns Gott erkennen. Ich greife das einfach mal auf, Lea, als damals dieser Gedanke kam, zu gehen, wer hätte gedacht, dass man heute dasteht oder dass du heute dastehst, wo du stehst? Ich weiß, in den Gesprächen war es nicht so. Man hat einfach gedacht, okay, man möchte dieses eine Jahr machen. Und heute erkennt man, wie Gott einfach die Dinge gelenkt hat. Im Zurückerinnern erkennen wir Gottes Handeln. Ich kann mich daran erinnern, in meinem Elternhaus gab es auch so ein Gedicht, Spuren im Sand. Ich denke, der eine oder andere kennt es noch. Es geht einfach darum, dass in diesem Gedicht eine Zeit lang sozusagen meine Spuren zu sehen sind und die Spuren des Herrn. Man geht zusammen und dann irgendwann sieht man auf einmal, dass nur noch ein Paar oder ja, dass nur noch eine Spur zu sehen ist. Und in diesem Gedicht klagt diese Person den Herrn an, sagt, Herr, wo warst du? Das waren schwierige Zeiten. Aber der Herr sagt, erinnere dich zurück, in diesen Zeiten habe ich dich getragen. Die Spuren, die du siehst, sind nicht deine, sondern meine, denn ich habe dich getragen. Und warum auch immer hat sich dieses Gedicht auch so in meinen Kopf eingebrannt und im Zurückerinnern darf ich genau das in meinem Leben erleben. Der Herr ist da, der Herr ist derjenige, der über allem steht. Und deswegen auch meine Aufforderung in dieser langen, sag ich mal, vielleicht Einleitung, nimm das Jahr 2024 und denk zurück. Mach es dir nochmal bewusst, wo du durchgegangen bist und denk daran. Und ich hoffe, dass du dann die Herrlichkeit Jesu, deines Herrn, in deinem Leben einfach wiedererkennst. Es soll dich daran erinnern oder es soll dich motivieren, einfach den Herrn zu sehen. Selbst in deinem Versagen, selbst da, wo du in Sünde gefallen bist, Sei dir bewusst, dass nach 1. Johannes 2 dein Herr als ein beständiger Fürsprecher vor dem allmächtigen Gott einsteht. Selbst in deinem Versagen bist du nicht alleine. Denk daran, dass Jesu Opfer ein einmaliges Opfer war, das alle Sünden getilgt hat. Schau zurück und erkenne, was Sprüche 16,9 sagt. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Denk zurück und sieh den Herrn. Das wünsche ich dir und ich hoffe, dass das passiert und dass dein Herz einfach mehr und mehr dem Herrn zugeneigt wird. Josua erinnerte das Volk an die Vergangenheit und eben konkret an Gott selbst, an den Allmächtigen, was er getan hat. Aber dabei bleibt es nicht, denn er fordert eine Entscheidung vom Volk. Das ist Punkt 2. In den Versen 14 und 15a heißt es, und nun fürchtet den Herrn und dient ihm in Vollkommenheit und in Wahrheit und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Und wenn es übel ist, in euren Augen dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, ob den Göttern, denen eure Väter gedient haben, die jenseits des Stromes wohnten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Wie gesagt, das Volk wurde an die großen Taten Gottes erinnert. Das Volk Israel war sozusagen Nutznießer, dass Gott einst einen Bund geschlossen hat und immer zu seinem Wort steht. Und er hat sie eben hineingeführt. Aber das wiederum bedeutet nicht, dass jeder Einzelne direkt ein ehrlicher Nachfolger Gottes ist. Gott steht zu seinem Wort und zu seinem Versprechen. Und doch geht es damit einher, und das sehen wir hier, dass wir eine Entscheidung treffen, wem wollen wir dienen? Wem wollen wir dienen? Das Volk soll eine Entscheidung treffen. Es gibt keinen Automatismus, dass das Volk Israel direkt dem wahren Gott dient. Und unser Text gibt uns, oder Josua gibt uns hier, kann man sagen, ja, zwei weitere Möglichkeiten, rein theoretisch. Er sagt, ihr wollt Gott nicht dienen, wenn ihr Gott nicht dienen wollt, ja, dann wollt ihr die Götter eurer Vorfahren dienen? Götter der Vergangenheit? Oder vielleicht sogar jetzt im neuen Land wollt ihr den Göttern dienen, die ihr jetzt kennengelernt habt, die in diesem Land, das eingenommen wurde, was hier Völker dienen? Götter der Vergangenheit oder neu kennengelernte Götter? Oder eben doch den einzig wahren Gott, der sich über all die Jahrhunderte als der einzig wahre, lebendige Gott bewiesen hat? Und deswegen ist eben die Vergangenheit wieder wichtig, weil uns die Vergangenheit zeigt, Gott ist beständig. Gott ist der einzig wahre, lebendige Gott. Da ist niemand, der außer ihm lebendig ist. Ja, sie haben Götter, diese fremden Völker, aber eigentlich sind es einfach nur tote Götzen. Es sind keine Götter. Sie stehen nicht in Konkurrenz. Aber wir Menschen neigen dazu, sie zu Konkurrenten zu machen. Und deswegen sagt Josua, trefft eine Entscheidung. Wem wollt ihr dienen? Denn Fakt ist, dienst du nicht dem einen Gott, wirst du dem anderen anhängen. Wirst du automatisch einem anderen Gott dienen. Triffst du nicht eine Entscheidung, eine ganz bewusste, konkrete Entscheidung, wirst du automatisch dich für etwas anderes entscheiden. Im Neuen Testament macht es Jesus schon deutlich in den Evangelien, wo er selber sagt, wir können nicht zwei Herren dienen. Entweder wirst du den einen hassen und dem anderen anhängen oder eben andersrum. Du kannst nicht beiden gleichzeitig dienen. Oder es gibt so ein deutsches Sprichwort, wir können nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Es ist nicht möglich. Und deswegen fordert es eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die du treffen musst. Eine ganz persönliche, ganz konkrete Entscheidung. Wem willst du dienen? Und wie schön ist es, jetzt auf Josua bezogen, die Antwort zu sehen in Vers 16. Und da heißt es, und das Volk antwortete und sprach, fern sei es von uns, den Herrn zu verlassen, um anderen Göttern zu dienen. Denn der Herr, unser Gott, ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten und aus dem Haus der Knechtschaft heraufgeführt hat und der vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet hat auf dem ganzen Weg, auf dem wir gegangen sind und unter all den Völkern, durch deren Mitte wir gezogen sind. Und der Herr hat alle Völker und die Amoriter, die Bewohner des Landes, vor uns vertrieben. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Diese Generation, Sie hat eine Entscheidung getroffen. Sie hat es festgemacht. Sie gesagt hat, nein, wir wollen die Vergangenheit in der Vergangenheit lassen. Wir möchten auch nicht irgendwelchen neuen Götzen nehmen und sie unser Leben lassen. Wir möchten dem einzig wahren Gott dienen. Als ich so gelesen habe, habe ich mich auch gefragt, was ist mit Josua selbst? Er fordert eine Entscheidung vom Volk, aber was ist mit ihm als Führer des Volkes sogar? Wartet er gerade erst noch ab, was die Antwort des Volkes ist, damit er vielleicht mit der Masse dann mitschwimmen kann, mit der Antwort, die das Volk als solches gibt? Josua ist ganz anders. Denn genau zwischen dieser Antwort des Volkes und der Aufforderung, trefft eine Entscheidung, finden wir diesen Ausgangsvers aus Josua 24, Vers 15b. Denn zwischen der Antwort und der Aufforderung finden wir genau diese Aussage. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das ist der dritte Punkt. Josua trifft eine Entscheidung für sich und seine Familie. Und er trifft sie, egal was das Volk gerade sagt. Das fand ich so ermutigend. Josua hat nicht gesagt, okay, ich höre erstmal rein, was das Volk sagt und dann stimme ich mit ein. Er hat für sich persönlich diese Entscheidung schon vorher festgemacht. Er wusste, wem er dienen will. Aus seiner Sicht, ne, hat er wahrscheinlich so gedacht, ne, wie auch immer eure Antwort sein wird, ich habe meine Entscheidung schon getroffen. Meine Entscheidung ist unabhängig davon, was ihr als Volk sagen werdet. Ich kenne meinen Gott und ihm allein gehört mein Leben. Und meine Entscheidung betrifft nicht nur mein direktes Leben, sondern auch das meiner Familie, für die ich Verantwortung trage. Denn ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Was für eine Stärke doch in dieser Aussage steckt. Was für ein Bewusstsein, unter wessen Hand Josua steht. Und was heißt es, wenn Josua sagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen? Hat er hier auch eben an einen bestimmten Bereich gedacht, an einen bestimmten Dienstbereich, für den er ausgewählt wurde? Wie viel Zeit räumt er dem Herrn in seinem Alltag nun ein? Und ich hoffe, uns wird deutlich, das, was ich vorher schon gesagt habe, es geht nicht um einen Dienstbereich, so hat Josua nicht gedacht. Was Josua hier festgemacht ist, ein Lebensgrundsatz, ein Lebensprinzip, eine Entscheidung zu treffen, wem will ich dienen, ich und meine Familie. Und er sagt, wir wollen dem Herrn dienen, wir wollen ihm treu bleiben. In allem, was wir tun, soll er an erster Stelle stehen. Unser Leben steht unter seiner Flagge. Wenn jemand unser Leben sieht, dann soll ihm klar sein, zu wem wir gehören. Und das ist eben zum allmächtigen Gott, zu Jahwe selbst, zum Herrn. Und warum konnte eben Josua das sagen? Weil er seinen Herrn kannte. Es war kein Mitläufertum. Es war eine persönliche Entscheidung, weil er Gott kannte. Und woher kannte er ihn? Weil er in jungen Jahren lernte, zu den Füßen des Herrn zu sitzen. In 2. Mose 33, 11 gibt es einen ganz besonderen Vers, so als Nebensatz eigentlich, der uns aber einiges über Josua verrät. Und da heißt es, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte zum Lager zurück. Sein Diener aber, Josua, der Sohn Nuns, ein Jüngling, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Und es war nicht sein Schlafzelt, es ist die Stiftshütte, der Ort der Begegnung. Josua hatte noch keine Familie, er war ein Jüngling zu dieser Zeit, ein junger Mann. Aber hier wurde die Grundlage für sein ganzes Leben gelegt, was im hohen Alter er nochmal bekräftigt hat und eben überhaupt dafür gesorgt hat, dass er diese Aussage treffen konnte. Er lernt es, in der Gegenwart Gottes zu leben. Josua war auch derjenige, der im Leben dann mit Kaleb zusammen als Spione nicht daran gezweifelt haben, dass Gott fähig ist, das Land dem Volk Israel schon zu geben, wo alle anderen daran gezweifelt haben und versagt haben. Aber warum konnte Josua mit Zuversicht sagen, ja, da sind verrückte Menschen in diesem Land, aber unser Gott ist größer, weil er Gott kannte. Und nicht vom Hören sagen, weil er einfach mitgeschwommen ist, weil es sein Gott ist. Und Josua konnte nichts Besseres für seine Familie tun, als eben genau das zu sein. Ein gottesfürchtiger Mann, der seinen Herrn kannte und seine eigene Familie unter Gottes Hand gestellt hat. Liebe Versammlung, meine lieben Geschwister, welche Entscheidung wirst du sinnbildlich für 2025 treffen? Und damit meine ich nicht, dass du erst bis zum 1.1. warten solltest, sondern das Ding heute festmachen solltest. Was für ein Mann und was für eine Frau möchtest du sein? Und wie zeigt sich das in deinem Leben? Schau nicht nach links und rechts, sondern schau auf den Herrn Jesus Christus, von dem Josua nur ein Schatten wusste. Wir aber wissen dürfen, dass eben Jesus der Christus ist, der Gesalbte, der Sohn Gottes. Und triff eine Entscheidung für dein Leben, unter wessen Flagge du stehen möchtest. In Johannes 21 gibt es eine interessante Situation, ganz am Ende, wo Jesus nochmal mit den Jüngern unterwegs ist. Und da sieht Petrus den Johannes, also Johannes den Jünger, so vor sich herlaufen. Und Petrus fragt Jesus, was ist mit ihm, Jesus? Was ist mit Johannes? Was wird mit ihm passieren? Und was sagt Jesus zu Petrus? In meinen Worten jetzt. Lass das mal meine Sorge sein, was ihn angeht. Petrus, folge du mir nach. Folge du mir nach. Achte nicht so sehr, was der andere macht, sondern du stehst selbst in Verantwortung. Folge du mir nach. Bist du Single? Wem widmest du dein Leben? Weißt du, liebe Singles, ihr habt ein Privileg, euch nicht um Dinge sorgen zu müssen, um die sich andere sorgen müssen. Es ist kein Fluch, Single sein zu müssen, sondern wie Paulus es selbst schon einst gesagt hat, ist es ein Privileg, ungeteilt dem Herrn dienen zu können. Wem widmest du dein Leben, wenn du Single bist? Dein Wert und die Qualität des Lebens ist nicht von einem Ehepartner oder einer Familie abhängig. Bist du verheiratet? Und natürlich gilt zuallererst immer diese Frage, wem widmest du persönlich auch dein Leben? Als Ehemann, als Ehefrau. Und wem du dein Leben widmest, daraus wird alles weitere folgen. Aber wem widmest du auch deine Familie, deine Ehe? Und ich kann jetzt einfach nur mal an uns Ehemänner und Väter reden, weil man selbst in dieser Rolle ist. Wohin führst du deine Ehe und deine Familie? Wir als Männer, wir tragen Verantwortung. Wir tragen Verantwortung, wohin unsere Ehe geht und wohin unsere Familie sich entwickelt. Deine Entscheidungen, die du als Mann triffst, sie werden deine Familie und deine Ehe beeinflussen. Woran werden sich deine Kinder später erinnern, wenn sie erwachsen sind? Das ist ein Ding, was mich bewegt, wenn ich an meine Mädels denke. Was kann ich ihnen gerade mitgeben? Woran werden sie sich erinnern, wenn sie groß sind? Werden sie an den Herrn denken? Oder werden sie vielleicht nur an Dienst, Dienst, Dienst denken? Oder werden sie wirklich an den allmächtigen Herrn denken? Werden sie sich an gute Dinge erinnern oder nicht? Liebe Ehemänner, liebe Väter, lasst uns unserer Verantwortung nachkommen. Lasst uns geistlich gesinnte Männer sein. Und das heißt nicht, dass wir ein Theologiestudium machen müssen. Überhaupt nicht. Es bedeutet im Kleinen einfach treu zu sein und den Herrn lieb zu haben. Männer des Gebetes und Männer des Wortes zu sein. Aber genauso gilt es auch an euch, liebe Ehefrauen, euch nicht hinter eurem Mann zu verstecken, sondern genauso Frauen des Wortes und des Gebets zu sein, die wissen, in wessen Hand sie liegen, wem sie alles zu verdanken haben, von wem sie ihren Wert haben und dass es nicht aus der Familie kommt, nicht vom Ehepartner. Nein, es ist der Herr selbst. Und Josua ist eben für mich auch ein Vorbild, weil er nicht so auf sein Umfeld geachtet hat. Eben auch mit diesem Beispiel aus Johannes 21. Josua war es nicht so wichtig, ob andere ihn als radikal ansehen, wenn er sagt, ich will ungeteilt dem Herrn dienen. Ich will keine Kompromisse eingehen. Ihm war es egal, was andere von ihm in dem Moment halten. Denn ihm war es wichtig, was der Herr über ihn denkt. Er traf seine Entscheidung. Auch wenn er vielleicht diesen Weg sogar alleine hätte beschreiten müssen als Familie. Und ich wünsche dir wirklich für 2025, dass du mit Josua einstimmen kannst. Denn triffst du nicht eine Entscheidung bewusst für Gott, wird etwas dein Herz einnehmen. Denn unser Herz ist immer umkämpft. Füllst du es nicht mit dem Herrn, mit dieser Entscheidung, dem Herrn nachzufolgen, werden andere Dinge hineinkommen. Denn unser Kampf ist nicht gegen Mächte dieser Welt, sondern gegen geistliche Mächte, nach Epheser 6. Und der Teufel weiß ganz genau, womit er uns füllen kann. Er weiß, wie er uns locken kann, wie er uns lähmen kann, wie er uns als Eltern schwach machen kann in Bezug auf unsere Verantwortung, auch unsere Familie zu erziehen, aber auch eben allgemein unser Leben als Nachfolger Jesu zu leben. Und ein Schlüssel ist eben, eine gute Entscheidung für das Leben zu treffen, eine Grundsatzentscheidung zu treffen und sie ganz konkret zu treffen. Jonathan Edwards, ein Prediger und Theologe des 18. Jahrhunderts, hat im Alter von 20 Jahren sogenannte 70 Lebensentschlüsse getroffen. Sogenannte Resolutions. 70 Lebensentschlüsse. Und als ich mir so durchgelesen habe, so mal, dachte ich, verrückt. Mit 20 Jahren, da habe ich an ganz andere Dinge gedacht, als was dieser junge Mann mit 20 Jahren sich vorgenommen hat. Und sein Anliegen war es einfach zu sagen, okay, ich kenne mich und ich kenne die Gefahr abzuweichen, in meinem Leben mich irgendwie zu verlieren, nicht immer gleich in Sünde, aber auch in Belanglosigkeiten. Und er hat sich in jungen Jahren gesagt, okay, ich will Entschlüsse treffen, sie niederschreiben, an denen ich mich immer wieder orientieren kann. Und natürlich sind das Entschlüsse, die sich auf der Wahrheit, auf der Bibel befinden. Es sind nicht einfach irgendwelche anderen, sondern das Fundament liegt in der Schrift. Aber er hat sich das für sich nochmal niedergeschrieben. Und ich habe uns einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht. Und da sagt er zum Beispiel in seinem dritten Entschluss: Ich bin entschlossen, wenn ich je fallen und träge werden sollte, sodass ich es vernachlässige, diese Entschlüsse zu befolgen, von all dem, was mir bewusst ist, umzukehren, wenn ich wieder zu mir selbst komme. Dieser Entschluss 6. Ich bin entschlossen, mein ganzes Leben mit all meiner Kraft zu leben. Entschluss 7. Ich bin entschlossen, nichts zu tun, von dem ich es bereuen würde, wenn es die letzte Stunde meines Lebens wäre. Entschluss 16. Ich bin entschlossen, über niemanden negativ zu reden, sodass es zu seiner Unehre geschieht, aus keinem anderen Beweggrund, außer wenn es wirklich zu seinem Besten dient. Entschluss 44. Ich bin entschlossen, dass kein anderes Ziel außerhalb des Glaubens irgendeinen Einfluss auf einer meiner Handlungen haben soll. Ebenso soll keine Handlung, ungeachtet der Umstände, von einem anderen Ziel bestimmt sein als allein vom Glauben. Kann man im Internet nachlesen. Wirklich bemerkenswert, was dieser junge Mann sich festgesetzt hat. Und warum war es ihm das so wichtig? Weil er erstens wusste, wem er sein ganzes Leben zu verdanken hat. Wem er es zu verdanken hat, dass die Ewigkeit sein Zuhause ist und nicht der ewige Zorn Gottes. Er wusste, unter wessen Hand er steht. Josuas Fundament, genauso wie Jonathan Edwards Fundament, war die Realität, zu wem sie gehören. Sie gehören zum besten Herrn, zum einzig wahren Gott. Und sie wussten, dass eben dieser geistliche Kampf da ist und dass sie in der Gefahr stehen, den Fokus zu verlieren. Und sie haben eine Entscheidung getroffen. Wir werden jetzt gleich nach der Predigt ein Lied singen, das einfach das gut zum Ausdruck bringt, was ich versucht habe, gerade in den letzten Minuten uns deutlich zu machen. Denn meine Sicht von meinem Herrn wird Auswirkungen haben, welche Entscheidungen ich treffe. So wie du über Gott, den Vater und den Herrn Jesus Christus denkst, wie du von ihm ergriffen bist, wird Einfluss haben auf deine Entscheidungen. Und das Lied, was wir gleich singen werden, ist: Das Größte meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Denn die zweite Strophe ist: Das Größte meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Und die automatische Folge dessen ist die dritte Strophe: Das Größte meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Wenn ich den Herrn kennenlerne, werde ich ihn lieben lernen. Und wenn ich meinen Herrn liebe, dann möchte ich ihm dienen. Nicht um des Dienens willen, sondern weil er mein Herr ist, den ich liebe. Und ich möchte dich bitten, dass du ehrlich diese Worte mitsingst. Aber wenn du das nicht ehrlich sagen kannst in deinem Herzen, dass du dann auch ehrlich schweigst bei dem Lied. Sing nicht mit, wenn es nicht dein Entschluss ist, den du treffen möchtest, ganz dem Herrn zu dienen. Ich wünsche uns einen gesegneten Jahresabschluss, aber auch ein gesegnetes neues Jahr, in dem wir uns eben bewusst machen oder bewusst neu hinter Josua 24,15b stellen. Ich aber und mein Haus, und wenn du gerade kein Haus hast, keine Familie, ist nicht so wild. Ich will dem Herrn dienen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das wünsche ich dir und mir, dass wir diese Entscheidung treffen was auch immer das Jahr mit sich bringen wird. Der Herr weiß es, aber diese Entscheidung, mach sie fest, weil der Herr ist. Amen.